Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Preview-Sendung Nummer 2 auf die Saison 2025-2026. Und wenn ihr in der ersten Folge über die Montreal Canadiens mit reingehört habt, dann wisst ihr, die Reihenfolge wird in dieser Saison von mir festgelegt, dadurch, dass wir schauen, wann die Teams zum allerersten Mal in den Playoffs waren. Die Canadiens 1917. Und das Team von heute, die Toronto Maple Leafs, die waren auch 1917 das allererste Mal in den Playoffs in der NHL. Damit die beiden Teams also direkt jetzt vorne bei mir. Und wir fangen auch gleich an bei den Toronto Maple Leafs. Die hatten eine Saison mit zwei Gesichtern. Eine reguläre Saison mit 52 Siegen, 108 Punkten, mehr Punkte als die Florida Panthers, mehr Punkte als die Edmonton Oilers. Eine eigentlich gute reguläre Saison, vielleicht auch überraschend gute reguläre Saison. Erste Saison unter dem neuen Coach Craig Berube. Sie waren Siebter, was die Tore betrifft, die sie geschossen haben. Sie waren auf Platz 8, was die Verteidigung betrifft. Ja, Corsi-Wert, der war nicht so gut. Da haben sie sich ein bisschen, würde ich sagen, umorientiert. Schussquote war mittelmäßig, aber bei 5 gegen 5 hatten sie eine richtig gute Fangquote. Sie hatten zum allerersten Mal seit langem, würde ich sagen, ein richtig, richtig gutes Torhüter-Duo. Dazu mit Anthony Stolarz einen herausragend guten Torhüter. Platz 4, was Goal Save Above Expected betrifft. Der hat 34 Spiele gemacht und 25,8 Tore mehr verhindert, als die Gegner eigentlich hätten schießen müssen. Das fand ich sensationell. Das war wirklich, wirklich gut. Ansonsten, wenn ich die Zahlen durchgehe, das Powerplay war akzeptabel mit Platz Nummer 8. Penalty Killing mit Platz 17, das war verbesserungswürdig. Das Schussverhältnis mit minus 1,3 war auch nicht so besonders gut. Was heißt minus 1,3? Das heißt, sie haben 1,3 Torschüsse mehr zugelassen, als sie selber geschossen haben. Also in dem Fall waren es 28 im Schnitt, die sie geschossen haben, 29,3, die sie zugelassen haben, die Maple Leafs. Aber das ist ja nicht so wichtig, wenn du eben dann zum Beispiel bei den Torchancen relativ ausgeglichen warst und eben dann auch deine Tore gemacht hast. Also, wenn wir die reguläre Saison betrachten, war das gut. Sie haben die Atlantic gewonnen. Das habe ich gar nicht erwähnt, dass diese 108 Punkte eben auch dazu reichten, in der Atlantic zu gewinnen. Und dann ging es in die Playoffs. Da war es auch sehr souverän am Anfang. 3:0 Führung gegen die Ottawa Senators, das Battle of Ontario. Dann allerdings so ein bisschen gewackelt, 3-1, okay, das kann passieren, war ein Overtime-Loss, meine ich, in Spiel Nummer 4. Dann zu Hause, und das ist eben etwas, was wir die letzten Jahre leider schon des Öfteren gesehen haben, ein klares 0:4 in Spiel Nummer 5. Da wurden dann die Nerven der Maple Leafs-Fans schon so ein bisschen strapaziert. In Spiel Nummer 6 haben sie es dann aber entschieden, auswärts in Ottawa. Dann ging es gegen den Titelverteidiger, gegen die Florida Panthers mit Heimrecht. Sehr, sehr souverän, muss ich sagen, die ersten zwei Partien. Die dritte Partie, die ging in die Verlängerung, und das war vielleicht so die Partie, wo man sagen kann, wenn sie das Ding gewinnen, hätte Fahrradkette, aber es ist so, dann würden wir, glaube ich, sehr anders über die Toronto Maple Leafs reden. Dann hätte es sich vielleicht auch im Sommer mit einigen Spielern anders entwickelt. So verlieren sie aber die Partie durch ein Overtime-Goal von natürlich Brad Marchand. Dann steht es 2:2. Dann gibt es Spiel Nummer 5, wo sie mit 1:6 untergehen. Ein super Spiel Nummer 6. 2:0 auswärts. Defensiv ganz, ganz toll. Torhüterleistung ganz, ganz toll. In dem Fall dann aber, was meine ich ja schon, Wall, Solas ja verletzt. Auch das so ein What-If-Moment, ne? Wenn der die Serie komplett bestreiten kann, wissen wir alle, Bennett. Da gab es natürlich viel zu diskutieren zu der Szene. Und dann gibt es wieder ein Spiel Nummer 7 und auch da einen No-Show, ein 1:6. Ich habe über die einzelnen Spieler, über die Leistung der vier Superstars in den Spielen 5 bis 7 in den letzten Jahren geredet in einer Folge. Also wenn ihr euch die Folge dann nochmal anhören wollt, tut das. Nummer habe ich jetzt aktuell tatsächlich gerade nicht parat. Ja, das war die Saison der Toronto Maple Leafs, also eben eine mit zwei Gesichtern. Und dann kam die Zeit in Richtung Free Agency und es war relativ früh klar, dass Mitch Marner eben nicht mehr bei den Maple Leafs sein wird, dass er seinen Vertrag nicht nochmal verlängern wird, dass er seine Zelte abbricht und woanders hinzieht. Dann gab es ein bisschen Ärger mit den Golden Knights, weil die überraschenderweise, das hat ja noch nie ein NHL-Team gemacht, vor der Free Agency mit Mitch Marner geredet haben anscheinend. Dann hieß es aus Sicht der Toronto Maple Leafs, sie würden ja da sich beschweren bei der NHL und dann sollte es vielleicht auch eine Strafe geben. Und dann war es aber plötzlich relativ still um die Thematik, weil die Möglichkeit aufkam, einen Sign-and-Trade zu machen. Zum einen gab das den Vegas Golden Knights und Mitch Marner die Möglichkeit, da ein Jahr Vertragslänge mit dran zu hängen. Und zum anderen wurde Nicolas Roy getauscht nach Toronto. Also sie haben zumindest einen Gegenwert für einen Spieler bekommen, der eben ansonsten zum 1. Juli oder am 1. Juli ohne einen Return die Maple Leafs verlassen hätte. Ich glaube, aus der Geschichte sind sie dann an sich noch ganz gut rausgekommen. Das also der erste große, große Abgang mit Marner. Pontus Holmberg ist ansonsten noch weg. Der ist in Tampa Bay. Max Pacioretty hat im Moment keinen Vertrag. Der hatte eine okay, reguläre Saison. Das war zum Beispiel bei dem so. In den Playoffs hat er in 11 Spielen 8 Punkte gemacht. Also da muss man ja auch sagen, wofür hole ich mir die Spieler? Der hat in den Playoffs performt, Max Pacioretty. Also wäre das vielleicht jemand, den man noch holen könnte. Und Ryan Reeves haben sie getauscht, die Maple Leafs zu den San Jose Sharks. Es kamen Matthias Maccelli aus Utah, Nicolas Roy habe ich schon erwähnt, Henry Troon aus San Jose, Dakota Joshua auch per Trade aus Vancouver, Vinny Lecheri aus, beziehungsweise den hatten sie schon, meine ich sogar, ist glaube ich verlängert worden, Bo Brooks, glaube ich, aus Anaheim, Def Forward, Travis Boyd und Michael Pezzetta. Boyd kam aus Minnesota, Pezzetta von den Canadiens. Das heißt, für die nächste Saison, was ist da zu erwarten? Na, Matthias Maccelli ist sicherlich ein sehr, sehr interessanter Spieler. Der ist im dritten Vertragsjahr, hat bei den Arizona Coyotes schon mal eine Saison gehabt mit 82 Spielen, 17 Toren, 40 Vorlagen, 57 Punkte. Also durchaus jemand, der auch in den Top 6 vielleicht spielen kann bei den Toronto Maple Leafs. Das wäre sicherlich jemand, der helfen könnte. Die 102 Punkte waren es, meine ich, von Mitch Marner zu ersetzen. Natürlich wird es nicht 1:1 möglich sein, das aufzufangen. Das ist gar keine Frage. Auf der anderen Seite sehe ich da gar nicht so schwarz, weil man natürlich auch sagen muss, dass Austin Matthews eine Saison hatte, wo er 15 Spiele verletzt war, wo er für seine Verhältnisse nicht gut gespielt hat. 78 Punkte, wenn der wieder zurückkommt, auch in Richtung 100 Punkte, vielleicht auch in Richtung 50 Tore, dann hast du schon mal einen Teil von dem abgefangen, was eben mit Marner sonst bietet, stellt man Matthews mit Nylander in eine Reihe zusammen auf, wird da auch die Punktzahl so ein bisschen hochgehen. Die beiden können sicherlich da teilweise was mit aufnehmen. Und Shelley habe ich erwähnt, der muss jetzt nicht 30 Tore machen, aber ich sage jetzt mal 20 und vielleicht 50 Punkte. Das wäre schon eine schöne Geschichte. Wenn er das liefern könnte, könnte eben da auch helfen. Nicolas Roy, der hatte auch schon Saisons, zum Beispiel die letzten 4 Jahre, 13 bis 15 Tore, immer so dazwischen gelegen. Auch das wäre ja etwas. 24 bis 51 Punkte ist ein bisschen eine Wundertüte, aber auch da landet er irgendwo bei 40 mit, sagen wir jetzt mal, 13 Toren. Ist das auch schon wieder ein Teil, was sie dazu bekommen? Er war auch jemand, der zum Beispiel in den Playoffs bisher gar nicht so schlecht gespielt hat. Also das ist eben auch etwas, wo man sagen muss, vielleicht jemand dann auch für die Zukunft. 79 Playoff-Spiele, 10 Tore, 32 Punkte, ist für einen Def Forward ja auch gar nicht so schlecht. Dann haben wir Dakota Joshua, ist jetzt auch nicht die hundertprozentige Ideallösung, wo du sagst, der kommt und macht er garantiert 20 Tore. Nein, aber er hat zumindest schon mal 18 gemacht vor 2 Jahren. Sicherlich, da lief es sehr, sehr gut für ihn. Auch da muss man schauen, wie er sich jetzt in Toronto zurechtfindet. Aber grundsätzlich haben sie sich mit diesen Spielern erstmal schon mal ein bisschen besser aufgestellt, ein bisschen tiefer aufgestellt. Michael Pezzetta und die anderen Def Forwards, die kommen sicherlich noch mit dazu. Wobei man auch sagen muss, dass Pezzetta jetzt ja nicht jemand ist, der so viel Produktion hat. Ich glaube auch, als es bei den Canadiens noch nicht so gut lief, hat er viel gespielt. Letztes Jahr, als sie in Richtung Playoffs kamen, war es dann eben nicht mehr so viel. Von daher, er ist aber jemand, der auf jeden Fall sehr, sehr viele Hits liefert. War bei den Hits auf 60 Minuten hochgerechnet auf Platz 5 in der NHL. Also sicherlich auch jemand, den Craig Berube da gerne im Line hat, der vielleicht auch so ein Stück weit dann Ryan Reeves etwas ersetzen soll, vielleicht ein bisschen mehr auch spielen kann als Reeves. Und da trotzdem aber entsprechend ein bisschen Härte, ein bisschen Grit mit reinbringt bei den Maple Leafs. Dann haben sie natürlich zwei Verträge verlängert. Einmal Matthew Nice, 6 Jahre und 7,75 Millionen pro Jahr. Und John Tavares, 4 Jahre und pro Jahr 4,39 Millionen. Bei Nice, würde ich mal sagen, ist das marktüblich der Preis. Bei Tavares ist es schon vergleichsweise günstig. Also ich kann mir schon vorstellen, dass jemand, der in der letzten Saison 36 Tore gemacht hat, 39 Assist hat Nylander gemacht, 45 hatte Nylander, bringen wir es mal in Reihenfolge, 38 hatte John Tavares. Aber mit seinen 38 Toren, also da kannst du aber locker auf dem freien Markt 6, 7 Millionen verdienen, wenn zum Beispiel, also ist gesponnen, aber sagt Tavares, hey, hallo, Chicago Blackhawks, ihr habt doch da so ein bisschen Salary Cap Space, oder? Ich würde gerne nochmal ein bisschen Geld verdienen. Also die hätten ihm locker 7 Millionen bezahlt, wenn nicht sogar in Richtung zweistelligen Millionenbetrag, aber er wollte eben in Toronto bleiben und da muss man jetzt auch sagen, bei aller Kritik eben in den letzten Jahren auch an einem Tavares, der Vertrag jetzt zum Beispiel ist wirklich ein Team-Friendly-Deal, von daher hat er seiner Mannschaft da eben auch etwas geholfen und sie können vielleicht noch ein bisschen was auch machen, haben jetzt eben einige Spieler schon geholt. Ich mache mir mal gleich hier die Seite auf mit dem Salary Cap Space, was die Maple Leafs da noch zur Verfügung haben, was vielleicht dann eben auch hilft. Ja, wenn ich es jetzt so sehe, so viel ist es jetzt hier auch nicht. Im Moment wird hier Projected Cap Space 1,92 Millionen genannt. Ja, na gut, aber trotzdem ist der da und man kann das ja auch so ein bisschen dann in Anführungsstrichen sammeln in Richtung Trade Deadline und dann ist vielleicht da auch nochmal etwas mehr möglich. Was gibt's sonst noch zu sagen? Sie haben jetzt ein komplettes Jahr von Brandon Carlo. Der kam ja letzte Saison eben auch während der Saison. Das ist auch vielleicht ein Vorteil, dass der sich jetzt ein bisschen einspielen kann in der Defensive, damit er da stabilere Leistungen dort entsprechend bieten kann. Ansonsten würde ich sagen, McCabe und Tanev, die haben letzte Saison ganz gut gespielt in der Defensive, waren so, würde ich sagen, die Anker. Ekman Larsen ein bisschen Abstriche. Morgan Rielly hatte sicherlich eine schlechte erste Spielzeit unter Berube. Da muss man abwarten, ob der so ein bisschen sein Tempo auch wieder findet. Die Skaterfähigkeiten so ein bisschen mehr auch von hinten das Spiel dort entsprechend mit antreiben kann. Das wäre sicherlich ein Keypunkt, der ihnen helfen würde, auch dann ein Stück weit wieder das aufzufangen, was eben durch Mana verloren gegangen ist. Bei aller Kritik natürlich Mitch Mana, weiß gar nicht mehr, war Platz 5 im Scoring, also sehr, sehr gut, eben dreistellig gescored, das machen ja auch nicht viele Spieler und das ist natürlich etwas, was du eben, wie gesagt, nicht über einen Spieler auffängst, sondern auch über mehrere. Sie haben meiner Meinung nach ein Problem hinter Austin Matthews auf der Center-Position. Wenn ich jetzt gehe auch gleich mal hier ins Line-Up mit rein, in die Reihenzusammenstellung, Austin Matthews vorne, Matthew Nice als Flügelstürmer und dann ist die Frage, wen stellen sie auf rechten Flügelstürmer auf? Macelli wird hier genannt, warum denn nicht? Kann man ja mal mit anfangen. Wie gesagt, die Saison mit 17 Toren bei den Coyotes, wenn er das toppen kann, Mitte 20 Tore, vielleicht in Richtung 30 sogar, wäre super, würde ich sagen. Ist ja auch ein Vertragsjahr, also auch das ist wieder etwas, was sehr, sehr motivierend ist natürlich für Spieler. Und da erhoffen sich sicherlich die Maple Leafs von ihm eine wirklich gute Saison. Zweite Reihe, ja, und da geht es dann schon los. Nylander, ja, der ist jemand für die Top 6. Vielleicht sollte man den auch in die erste Reihe stellen und so eine Überreihe machen. Auch in Ordnung. Aber dann Tavares, 38 Tore. Naja, viel davon war im Powerplay. Er ist einfach, weiß ich nicht, ob er noch ein Center für die zweite Reihe ist. Meiner Meinung nach eher nicht. Max Domi hat auch nicht so bewiesen, dass er in die Top 6 gehört. So, aber viel was anderes haben sie eben nicht. Dakota Joshua, Nicolas Ra und Bobby McMahon hier in der dritten Reihe, das ist in Ordnung, aber eben auch nicht besonders viel. Und Ra ist wahrscheinlich auch eher in der vierten Reihe besser aufgehoben. Stephen Lawrence, Scott Laughton, Kalle Jahnkrok. Ja, Laughton war, glaube ich, derjenige, der letztes Jahr als erstes oder vielleicht sogar als einziges 4 Tore gemacht hat in der Saison. Aber als er bei den Leafs war, kam jetzt auch nicht mehr so richtig viel. Auch da muss man eben schauen, ist das jetzt wirklich was, wo man irgendwie ein bisschen Offensive generieren kann. Und bei, da kommt der Joshua übrigens noch einen Punkt dazu, der hat schon mal unter Craig Berube gespielt in St. Louis. Also vielleicht auch das ein Punkt, dass der weiß, wie er ihn einsetzen muss, wie er ihn einsetzen kann, was er aus ihm rausholen kann. Verteidigung habe ich eben schon angedeutet, McCabe und Tanev, ein gutes, wirklich gutes defensives Duo, da haben sie was. Morgan Riley, Brandon Carlo, wie gesagt, wenn das das Paar ist, Nummer 2, dann vielleicht auch besser, weil sie sich jetzt in der Saisonvorbereitung auch einspielen können, wäre ja auch eben etwas, was dann helfen kann. Und Simon Benoit und Oliver Ekman-Larsen hinten. Ja, Ekman-Larsen, das ist eben der Unterschied. Bei den Florida Panthers im dritten Paar gut aufgehoben. In Toronto muss er ein bisschen mehr machen und kann das eben nicht so liefern. Und das ist eben etwas, was ihnen dann auch Probleme bereitet hat. Ja, ansonsten muss man ja sagen, erstmals seit langem keine Diskussion, würde ich sagen, um die Torhüter. Ist die Frage, ob Stolarz sich so als klare Nummer 1 festgespielt hat oder ob Wall da nochmal so ein paar Mal anklopft, ist auch trotzdem für mich noch die Frage. Er hat jetzt eine Saison gehabt, Anthony Stolarz, wo er wirklich gut gespielt hat. Allerdings muss man da eben auch sagen, naja, 34 Spiele sind eben doch nochmal was anderes als Nummer 1, vielleicht eher 50 Spiele. Die meisten Spieler hat nämlich noch Wall gemacht, der auch solide war, aber nicht so wie Stolarz. Also, da müssen sie hoffen, dass der verletzungsfrei ist. Dann würde ich sagen, dreht sich dieses Verhältnis eher Mitte 40 Spiele vielleicht für Stolarz und dann an die 30 eher so für Joseph Wall. Das ist, denke ich, das, was das Idealszenario ist. Auf 3 weiß man noch nicht so richtig, wer da jetzt ist, ob das Dennis Hildeby ist. Matt Murray ist nämlich mittlerweile in Seattle gelandet. Also das ist ja auch noch ein Abgang. Siehst du, den habe ich zum Beispiel gar nicht vorne bei den Abgängen mit dabei aufgeführt, ist aber eben auch jetzt bei den Seattle Kraken. Also, nicht ganz so schlimm, dass Mitchmana weg ist. Einfach auch, glaube ich, weil die Thematik dann eine andere ist. Die Stimmung rund ums Team herum. Es ist nicht so, dass jetzt immer dann dieser Druck auf den Toronto-Spieler, den Spieler auf Ontario ist, sondern es verteilt sich vielleicht eben auch so ein bisschen mehr auf die Mannschaft. Man kann nicht immer alle alten Geschichten von den Niederlagen rausholen, sondern es sind ja jetzt auch Spieler da, die das eben teilweise noch nicht erlebt haben. Vielleicht ganz gut, dass da auch so ein bisschen Frischluft ist. Ich werde ja bei den Vegas Golden Knights auch noch was zu Mana sagen. Ich glaube, der hat da auch einen richtig, richtig guten Verein gefunden für ihn, für sich selber. Und dementsprechend ist das vielleicht, obwohl es eben ein Abgang ist von einem qualitativ unfassbar guten Spieler, eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten da. Ansonsten, was ist möglich für die Toronto Maple Leafs? Das wird schwierig, wenn wir jetzt einfach sagen würden, von dem, sagen wir mal so, letzte Saison in Richtung Playoffs, auch die Playoffs dann, da müsste man eigentlich schon sagen, Florida ist das beste Team der Atlantic. Nur die interessiert die reguläre Saison nicht so richtig. In Toronto ist das in gewissem Maße ja auch der Fall. In Florida ist es halt einfach so, sie wissen, dass sie in den Playoffs da sein müssen. Sie müssen relativ gesund sein. Thematik Matthew Tkachuk wird da auch hochkommen. Trotzdem, theoretisch müsste man jetzt sagen, auf dem Papier sind die Panthers besser als die Toronto Maple Leafs. Ob es dann am Ende in der Platzierung auch so ist, ich glaube auch, dass Toronto mit Tampa so auch sich so in einem Qualitätsbereich befindet. Auch da ist die Frage, inwieweit Tampa Bay Wert darauf legt, dort eben entsprechend dann an 1 aus der Atlantic in die Playoffs zu kommen. Das weiß ich nicht. Sie sollten vor den Ottawa Senators landen. Die klopfen mächtig an von hinten, haben aber, glaube ich, noch nicht so die Erfahrung. Allerdings haben die natürlich auch gemerkt in der letzten Saison, wenn sie eben ein bisschen so die Fehler aus den ersten anderthalb Spielen rauslassen, dann kamen sie auch gegen ein Team wie Toronto eine Chance. Alle anderen Mannschaften sollten die Toronto Maple Leafs auch ohne Mitch Marner in der Besetzung hinter sich lassen. Also von 1 bis 4 ist da je nach Konstellation alles möglich. Vielleicht ist Matthews komplett gesund, vielleicht haben sie eben dann entsprechend auch Morgan Riley, der die Offensive wiederbelebt, und dann kann man da auch davon ausgehen, dass sie auch da wieder sich Heimrecht holen. Na gut, und dann gilt das, was in den letzten Jahren im Grunde in Toronto immer schon galt. Die Playoffs sind wichtig, da müssen sie was zeigen. Es war viel da, also auch da machen wir uns nichts vor. Wenn sie das Spiel 3 gewinnen gegen die Florida Panthers, sie hatten die Panthers als einziges Team wirklich, klar, ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben zu sagen, nach 3 Spielen oder in einem dritten Spiel am Rande der Niederlage, aber wir wissen ja alle, wie die Statistiken sind nach 0 zu 3. So, letztmals waren die Philadelphia Flyers diejenigen, die ein 0-3 noch in den Seriensieg umgewandelt haben. Das war 2010. Insgesamt waren es, glaube ich, 3 Teams, denen das gelungen ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und von daher hätten sie dann eben erstmals das Eastern Conference Final erreicht in der Konstellation. Und dann würden wir eben auch anders darüber reden. Deswegen, es sind sehr, sehr viele Nuancen gewesen bei den Toronto Maple Leafs. Und ich würde da gar nicht so schwarz sehen. Und es kann eben eine Saison werden, die vielleicht auch aufgrund des fehlenden, so ein bisschen fehlenden Drucks, dann auch mal etwas anders verläuft bei den Toronto Maple Leafs. Wie seht ihr das? Sind ja einige Toronto Maple Leafs Fans auch unter den Hörerinnen und Hörern. Sehr, sehr gerne auch Feedback, info@sportpassion.de, die diversen Social Media Kanäle. Gab auch schon von euch E-Mails zum Thema Edmonton Oilers. Fernsehvertrag hatte ich auch letztes Mal kurz das Feedback gegeben und da ein bisschen was mit zugesagt. Also es gilt wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, auch zu den nächsten Teams, die kommen. Als allernächstes kommt nochmal ein Original Six Team. In dem Fall sind es dann die Boston Bruins, die ja auch eine ganz besondere Thematik haben mit dem allerersten deutschen Coach, mit Nico Sturm ist es nicht, sondern es ist der Namensvetter, zumindest was den Nachnamen betrifft, Marco Sturm. Und die Boston Bruins, die sind dann das Thema in der nächsten Sendung. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.